es ist natürlich ja ein Unterschied, ob man jetzt sein Geld damit verdient, ob das tatsächlich auch dann der Job ist. Aber in Wahrheit kommt es immer wieder aufs selbe raus, dass man eine gewisse Leichtigkeit reinkriegt, dass man den Spaß dran nicht verliert, eben im Gegenteil, dass man Freude dran hat, weil das einfach die grundlegende Basis ist, dass Leistung passieren kann und man dann auch zufrieden ist mit der Leistung.
Am Sportplatz!
Am Sportplatz?
Am Sportplatz!
Am Sportplatz. Ein Podcast, der etwas bewegen will. Ganz herzlich willkommen bei Folge 17 von Am Sportplatz und gleichzeitig willkommen zu einer Premiere. Mein Name ist Fritz Hutter und ich freue mich wirklich sehr, dass meine Frau, die renommierte Sportpsychologin und ehemalige Weltklasse-Schwimmerin Magistra Judith Draxler-Hutter und ich ein neues Format innerhalb meines Podcasts vom Stapel lassen können. In Mental Spezial widmet sich Judith ab sofort in unregelmäßiger Regelmäßigkeit sportpsychologischen Themen und Problemstellungen, die ihr in der Praxis sowohl im österreichischen Leistungssportzentrum Südstadt wie auch in ihren zahlreichen anderen Wirkungsfeldern im Spitzen- wie auch im Breitensport täglich begegnen. Und sie gibt Antworten, die Sportlerinnen und Sportler aus beiden Bereichen mental den entscheidenden Schritt weiterbringen können. In den kommenden 30 Minuten vermittelt uns Judith Draxler-Hutter diesmal Strategien, die beim nun anstehenden, vielfach heiß herbeigesehnten Comeback von Wettkampf- und Meisterschaftsbetrieb helfen, mit den eigenen Erwartungen, aber auch jenen von außen möglichst souverän umzugehen und beim Sport statt Druck die ja ursprünglich anvisierte Freude zu empfinden. Wie viel darf man speziell nach Corona-bedingten Trainingspausen wirklich von sich erwarten? Wie setzt man sich Ziele, die zu den aktuell ungebrochen speziellen Umständen passen? Wie geht man mit der berühmten Favoritenrolle um? Wie mit einem Trainingsrückstand? Und was denkt man sich idealerweise alles am Vorabend vor dem ersten großen Showdown? Und wie agieren Eltern von sportlichen Kindern als Zuschauer am Spielfeldrand am besten? Hier kommen die Antworten und ein leidenschaftliches Eingangsstatement zur zuletzt möglicherweise tatsächlich erfolgten Neuentdeckung des Sports durch Gesellschaft und Politik. Und jetzt viel Freude mit dem allerersten Mental-Spezial von Am Sportplatz. Ja, wunderschönen guten Morgen, liebe Judith, und gleich mal ein dickes Danke dafür, dass du die gleich mal ready erklärt hast für eine echte Morgensession. Leider ist die Baustelle unterm Fenster unseres Home-Studios nur bis etwa 7 Uhr halbwegs leise und erträglich und alles andere würde zu einem Hörspiel der unabsichtlichen Sorte führen. Also danke nochmal und cool, dass wir gleich losstarten können.
Ja, typischer Morgensport ist ja sicher auch für uns, glaube ich, nicht schlecht, dass wir uns gleich ein bisschen aktivieren. Und ja, wir haben ja vorher auch über Sport oder vor allem über Sport zu reden. Ich glaube, das ist für unsere Gehirnzellen ganz gut.
Okay, lass uns gleich mal über die aktivierende Wirkung in diesen speziellen Zeiten sprechen. Was hat der individuell ausgeübte Sport in Zeiten dieses restriktiven Lockouts bewirkt, glaubst du? Man hat ja durchaus gesehen, dass der Sport Teil zum Lebensprogramm geworden ist. Aber was glaubst du, hat er bewirkt bei den Leuten?
Ja, ich glaube, dass generell der Sport, wenn es so etwas gäbe wie ein Bruttoinlandsprodukt für Sport und Bewegung, dass das sicher absolut gestiegen ist, dass der Sport eigentlich was war, der Bewegung was war, was ein Krisengewinner ist im Endeffekt. Und für die einzelnen Personen, die sowieso schon immer in Bewegung waren, Sport gemacht haben, die haben ihre Sportarten weitermachen können oder haben umgesattelt auf was anderes, sind in Bewegung geblieben. Kinder haben Gelegenheit gehabt, mit ihren Eltern Dinge auszuprobieren, sich mit ihnen gemeinsam lustvoll zu bewegen. Und vielleicht auch Personen, die schon vergessen haben, wie Sport wirklich positiv auf sie wirkt, haben wieder den Weg zur Bewegung gefunden und wieder was aufleben lassen, was sie früher vielleicht auch schon einmal gemacht haben. Und Sportabstinente sind wirklich auf den Geschmack gekommen, und haben gesehen, dass das Sport eine sehr entspannende Wirkung hat, dass Bewegung stresslösend ist, dass er stimmungsaufhellend ist, dass sie auch durch diese Bewegung vielleicht auch das Selbstbewusstsein wieder steigern haben können. Und gerade so in diesen schwierigen Zeiten, wo vieles unsicher ist, wo Arbeitsplätze verloren gehen, ist es gut, wenn das eigene Selbstwertgefühl auch auf einem höheren Niveau gehalten wird. Und da hat die Bewegung und der Sport sicher einen extrem wichtigen Beitrag geleistet.
Also das heißt, von deiner Seite aus, für dein Gefühl, ist der Sport tiefer ins Bewusstsein unserer Gesellschaft eingesickert. Eingesickert ist der Sport jedenfalls in die Wahrnehmung der Politik. Und es waren immer jeweils 2 bis 3 Minister in die Ausgestaltung beziehungsweise auch in die Lockerung der Corona-Regeln involviert und mussten diese auch öffentlich vertreten. Eigentlich wäre das ja eine Riesenchance für den Sport, oder? Wie siehst du das?
Ja, also das sollte ja auch so sein, dass sich mehrere dafür zuständig fühlen, den Sport wirklich zu implementieren und Verantwortung dafür zu übernehmen, dass die Bevölkerung sich auch wirklich bewegt, dass die Kinder vor allem sich bewegen können, die Möglichkeit haben und dass da alle an einem Strang ziehen. Sport ist ja nicht nur was man isolieren kann, sondern da spielt die Schule mit, ganz wichtig. Da spielt aber auch die Wirtschaft mit. Sport ist ein extremer Wirtschaftsfaktor. Wir kennen es ja auch von den Veranstaltungen. Also das heißt, es liegt ja im allgemeinen Interesse, dass sich wirklich alle drum kümmern. Und ich würde mir wünschen, dass das auch weiterhin so passiert, dass der Sport nicht wieder in eine Nische verschwindet, sondern dass das was ist, was zu unserer Gesellschaft gehört. Mittlerweile, die Menschen haben es gespürt, sie sind jetzt sportaffiner, sie bewegen sich mehr, sie haben ein anderes Selbstverständnis bekommen. Und diese Chance sollten wir uns jetzt nicht nehmen, indem wir wieder zum normalen Alltag zurückkehren, sondern da ganz auf eine andere Schiene kommen.
Das heißt, das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Wieder erlaubt sind mittlerweile in einigen Disziplinen sowohl gemeinsame Trainings unter gewissen Bedingungen natürlich, aber auch Meisterschaften, Amateurmeisterschaften und auch die ersten soften Profi-Wettkämpfe sozusagen gibt es wieder. Wobei wir jetzt beim eigentlichen Thema dieser Folge, diesem Mentalspezial eben sind. Weil mit dem Wettkampfgedanken kommen ja auch wieder Erwartungshaltungen auf. Sind Spitzen- und Hobbysportler da so grundverschieden oder doch ähnlicher, als man glaubt vielleicht?
Nein, ich sehe es sehr, sehr, sehr ähnlich, weil es gibt da wie dort die Erwartungshaltungen, dass es auf der einen Seite genauso weitergeht wie vorher oder dass es so weitergehen muss wie zuvor. Und dann gibt es natürlich auch die Erwartungshaltung oder beziehungsweise Unsicherheiten. Wie wird es denn sein, wenn man wieder beim Wettkampf ist und wenn man wird die Leistung stimmen, kann man dort anschließen, wo man vor der Krise aufgehört hat?
Also es gibt da verschiedene Typen. Vielleicht gehen wir es ein bisschen durch. Die Hobbysportlerinnen und Sportler, die wieder einsteigen, jetzt Tennismeisterschaft zum Beispiel beginnt, die sie wahnsinnig viel erwarten, weil sie ja jetzt viel gelaufen sind vielleicht oder viel Radl gefahren sind und die letzten Wochen seit 1. Mai viel trainiert haben. Also die wirklich viel von sich erwarten. Wie geht man damit um? Wie kanalisiert man das?
Ja, wichtig ist, dass man schon immer mit im Kalkül hat, dass es ja auch Umgebungsbedingungen gibt, die zum Beispiel die Wettkampfstimmung automatisch erhöhen. Also das heißt, man muss sich bewusst sein, dass es auch stimmungsabhängig ist, dass es auch umfeldabhängig ist, wie ich meine Leistungen bringen kann. Also das heißt, dass ich nicht nur mir überlege, okay, ich habe gut trainiert, ich darf hohe Erwartungen haben, sondern mir muss auch klar sein, woher kommt meine Leistung beim Wettkampf. Und das sind halt so kleine Dinge wie zum Beispiel bei mir, ich kann ein gutes Beispiel bringen, für mich war immer ein super cooles Gefühl, wenn ich als erstes oder eine der ersten im Schwimmbad war bei einem Wettkampf, wenn man so ein Bad vor sich hat, das sozusagen bereit ist für den Wettkampf. Es sind die Leinen gespannt, es ist aber keiner noch drinnen. Das gibt einfach so was wie, boah, das ist purer Luxus, dass ich da jetzt bald reingehen kann und alleine meine Bahnen ziehen kann, durchs Wasser gleiten kann, durchs Ruhige. Also sowas wie, es ist angerichtet. Und das sind Das sind so Automatismen, die man vielleicht gar nicht bewusst wahrnimmt. Und wenn ich jetzt da aber zu einem Bewerb komme, am Wettkampf komme, wo eben natürlich auf die Abstandsregeln sozusagen Wert gelegt wird, viele Leute auch unsicher sind, wie gehen wir damit um? Also das ist was irgendwas mit den Leuten macht. Das heißt, ich muss mich darauf einstellen, dass die Stimmung ein bisschen eine andere ist und muss
auch die eigene ist
sozusagen. Auch die eigene und ich muss mich auf das vorbereiten. Ich muss mich einstellen drauf, ich muss mich einstellen, okay, auf was kommt es an, auf was verlasse ich mich, wie kann ich im Falle, dass ich spüre, die Stimmung ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte, wie kann ich das selber regulieren, wie kann ich mich selber in Stimmung bringen. Das heißt, ich muss vielleicht noch viel mehr an meiner Wettkampfspannung arbeiten, an meinem Wettkampffeeling, an diesem, ich sage mal, an dieser Neugierde, was wird rauskommen, an dieser Spannung. Es ist was anderes, wenn ich zu einem Laufbewerb komme und da stehen schon Hunderte, vielleicht Tausende, wie es beim Marathon ist. Jeder ist aufgeregt, die ziehen mich mit in dieser Stimmung, in dieser Euphorie. Das kann jetzt eben ganz anders sein. Das heißt, ich muss mich da vorweg einfach ein bisschen damit beschäftigen, wie gehe ich damit um und wie kann ich meine Wettkampfbereitschaft sozusagen erhöhen? Es hilft nichts, wenn ich von den körperlichen Voraussetzungen wirklich gut trainiert bin. Da darf ich die Erwartungshaltung nicht haben, dass das reicht, um eine gute Wettkampfleistung zu bringen.
Also das heißt, das ist ein zusätzlicher Faktor eingebaut. Ne? Das vereint ja die mit den hohen Erwartungen eigentlich auch mit jenen, die so irgendwie sagen, naja, was soll schon für rauskommen, das ist jetzt so lange Pause gewesen oder so, wo, zu denen möchte ich jetzt auch gleich kommen, weil es gibt ja diese, die irgendwie sagen, naja, sie machen zwar mit, aber sie sagen es, was soll für sein und ziehen sie irgendwie selber schon ein bisschen vorweg ab. Wie geht man mit dem um?
Ja, also das ist ja charakterisiert, diese Einstellung, durch extreme Unsicherheit. Ich weiß nicht, ob das, was ich jetzt trainiert habe, den gewünschten Effekt bringt. Das ist einfach was, wo ich mich auch wieder damit beschäftigen kann im Vorfeld, wodurch kann ich mir Sicherheit geben. Und dieses grundsätzlich, schauen wir mal, was kommt raus, wenn ich das wirklich in Richtung Neugierde und sagen, okay, ich bin gespannt, was passiert, ich bin wirklich neugierig, dann ist das ja wieder eine extreme Triebfeder, dann ist das ja wieder was mich extrem motiviert, dorthin zu gehen. Aber wenn ich vorweg schon ein bisschen noch Ausreden suche und sage, naja, das kann nichts werden, weil, ne, dann bin ich da am Beginn einer Negativspirale. Und dann sind halt auch Dinge, die dann dort passieren, die vielleicht nicht so nach meinen Erwartungen sind, natürlich dann schon bald einmal ein Grund mehr zu sagen, naja, das wird nichts. Und dann sind wir wieder bei der negativen Stimmung und dann geht dem Wettkampf ja so quasi das verloren, um das wirklich geht, nämlich der Spaß, das Gemeinsame mit anderen, den Luxus, den ich habe, dass ich diesen Sport machen kann, dass ich ja, das, was ich jetzt aus der Krise lernen hätte sollen, eben, Sport ist eigentlich Luxus, dass man das mit anderen machen kann, mit anderen Narren vielleicht sogar, nicht? Dann würde ich das untergraben. Also das heißt, unterm Strich, was die Erwartungen angeht, Sicherheiten schaffen, mir klar machen, was habe ich trainiert, wo habe ich mich vielleicht sogar weiterentwickelt, habe ich mich um Dinge gekümmert, die ich vorher vernachlässigt habe, hat mich das gestärkt sogar. Und habe ich da andere Aspekte in mein Training reinbracht, die mich jetzt am Platz oder beim Laufen oder wo auch immer der Bewerb stattfindet, wieder um einen Schritt weiterbringen. Und das ist wieder eine Nuance, wo wieder die Neugier gesteigert wird und dann wird es richtig spannend.
Okay, die Gedankengänge habe ich verstanden. Aber was kann ich jetzt zum Beispiel am Vorabend vor dem Wettkampf oder vielleicht unmittelbar, kommt ein bisschen auf die Beginnzeit natürlich auch, aber was kann ich effektiv tun, um diese Gedanken auch in Instrumente zu verwandeln? Wie muss ich mir das vorstellen? Setze ich mich da am Abend hin mit einem Glas Wein und simuliere das? Oder was rätst du uns Amateure, die immer gern besser werden, als sie eigentlich sind?
Naja, also wichtig ist, die Basis ist, dass ich mir bewusst bin, grundsätzlich, wo liegen meine Stärken, was habe ich vor, am nächsten Tag einzusetzen, dass ich mich auch mit dem beschäftige, was ich kontrollieren kann, also dass ich nicht abhängig bin von meinen Gegnern oder von der Stimmung anderer oder von der Umgebungsstimmung, sondern dass ich mir überlege, warum bin ich da morgen dabei? Was soll rauskommen? Wann bin ich eben in die Richtung Zielsetzung? Wann bin ich am Abend zufrieden? Wieder dann vielleicht eher beim Glaserl Wein, am Abend danach, wo ich dann sagen kann, das war ein lässiger Tag, das war wieder der Schritt zurück oder genau deswegen mache ich meinen Sport. Also das heißt, ich muss mir schon vorher ein bisschen an der Zielsetzung meine Schrauben drehen, um dann auch nachher sagen zu können, war es erfolgreich, habe ich das erreicht oder auch nicht.
Aber die Zielsetzung ist ja in manchen Sachen ganz einfach. Es geht ums Gewinnen und nicht ums Verlieren. Ne?
Naja, gut. Also das nur zu sagen, ich will gewinnen, ist aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig an der Zielsetzung. Ich muss auch ein bisschen, ich sage mal, Handlungsziele dabei haben, wo ich sagen kann, ich möchte zweimal zum Tennis kommen, ich möchte meinen Aufschlag optimieren, ich will, dass ich die Dinge, die ich da gelernt habe, umsetze. Ich habe viel trainiert, ich bin viel gelaufen. Ich will, dass es auch, wenn es in einen dritten Satz geht, da kämpfen kann bis zum Umfallen. Und ich weiß, dass ich das kann, weil ich gut trainiert habe. Also das heißt, von der Zielsetzung her nicht nur diese Ergebnisziele im Kopf haben, sondern auch, was will ich umsetzen, wo will ich mir auch zeigen, dass ich mich entwickelt habe. Und dann gibt's natürlich auch, selbst wenn ich das Spiel verliere, habe ich trotzdem was erreicht. Und dann kann ich auch wieder, wie ich vorher gesagt habe, das schürt immer wieder diese Neugier und diese Spannung auf den Wettkampf. Und natürlich, weil wir gesagt haben vorher, es ist wichtig, dass ich mich auf die Situation einstelle. Also dieses Kopfkino ist ja da wirklich das Mittel der Wahl. Ich stelle mir vor, wie wird das sein? Was könnte sein? Wie ist es, wenn ich dort am Platz komme? Wie gehe ich damit um, wenn Dinge anders sind, als es vorher war? Ja, also das heißt, meine Erwartungshaltung, dass es ganz anders sein kann, muss in das Kopfkino mit einfließen. Und dann mir überlegen, okay, worauf spreche ich gut an, was hebt meine Stimmung, nehme ich mir vielleicht irgendwie meinen Happy-Song mit am Telefon, also am Handy, wo ich es dann wirklich gleich abspielen kann. Sollen es bestimmte Personen sein, die dabei sein, wo ich sage, okay, auf die kann ich mich verlassen, die sind immer gut drauf, die heben meine Stimmung.
Oder sollen welche unbedingt daheim
bleiben. Oder sollen welche zu Hause bleiben, genau. Aber es ist wichtig, dass man nicht einfach so die Scheuklappen aufsetzt und sie dem hingibt und sagt, okay, das muss jetzt alles so sein, wie es vorher ist.
Mhm. Ich meine, interessant in dem Fall jetzt, wenn wir jetzt vom Tennis gesprochen haben, da habe ich ja gegenüber, da habe ich vielleicht sogar rundherum den einen oder anderen die eine oder andere Zuschauerin oder Expertin, die das ein bisschen kommentieren. Das ist eine klassische Präsentierteller-Situation. Zum Beispiel beim Schwimmen habe ich jetzt gesehen, gibt es so Open-Water-Wettbewerbe mittlerweile, wo zeitversetzt gestartet wird, also keine Massenstarts wie jetzt zum Beispiel beim Triathlon, und du bist dann mehr oder weniger ganz alleine in dem Teich drinnen und in deinem Umfeld rundherum ist nichts. Das wird es auch beim Laufen geben und vielleicht jetzt demnächst auch beim Radfahren. Wie geht man damit um, dass man weiß, man ist ganz allein auf der Piste? Wie bereitet man sich auf das vor?
Ja, also das ist wichtig, dass man da so eine intensive Selbstanalyse macht. Was ist bei mir wichtig? Was sind für mich die Faktoren, dass ich bei einem Wettbewerb gute Leistung bringen kann? Bin ich sozusagen der Konkurrenztyp, der unbedingt jemanden braucht, den er überholen kann dann? Oder der unbedingt jemanden braucht, der mich nicht überholen darf, ja, der mich weitertreibt oder gegen den ich nicht verlieren möchte? Brauche ich dieses Frau gegen Frau, Mann gegen Mann oder auch gemischt? Gibt's ja auch. Um wirklich gut performen zu können. Oder was ist es, sind es eigentlich nur meine eigenen Ziele oder ist es die Bewegung an sich, dass ich einfach diesen Flow genieße, wenn ich da mitten im Spiel bin? Also das heißt, das wirklich gut einmal analysieren Und natürlich, wenn ich eher dieser extreme Konkurrenztyp bin, der das unbedingt braucht, muss ich eine Form finden, wo ich mich selber peitschen kann. Ich muss mich darauf einstellen, ich muss das ein bisschen trainieren, mir imaginäre Gegner vorzustellen, meine Hasen sozusagen mir schon vorzustellen. Und das ist nichts, was ich mir einfach vornehmen kann. Ja, im Wettkampf mache ich das dann. Das muss ich wirklich trainieren. Also deswegen heißt es auch sportpsychologisches Training. Ich muss mich vorher damit beschäftigen. Was könnte mich reizen? Was könnte mich antreiben? Wo entsteht ein Zug für mich? Wie könnte ich vielleicht mein Selbstgespräch ändern, damit ich mich da selber mehr pushe? Geht es vielleicht darum, dass ich mir andere Bilder im Kopf erzeuge, als es bisher war? Nicht? Das habe ich auch vorher gemeint mit diesen, manche Sachen passieren einfach durch den Wettkampf automatisch. Man kommt in gewisse Stimmungen, man kommt in bestimmte Situationen, die einfach leistungsfördernd sind. Und ich schaue mir vorher an, jetzt, welche Faktoren sind das, was brauche ich, um gute Leistung zu bringen und wie kann ich gewisse Dinge dann eben auch durch eben Selbstgespräch, durch Bilder im Kopf, durch das Kopfkino, durch Einstellungsänderung vorher ausgleichen.
Stichwort leistungsfördernd. Was häufig nicht leistungsfördernd ist, vor allem für unerfahrenere Sportlerinnen und Sportler, für Junge. Wir haben das jetzt bei unserer Tochter beim Tennisspielen einmal ein bisschen erleben können. Diese plötzlicher Wechsel in die Rolle der Favoritin und damit umgehen mit diesem sich von sich selber fordern, das gewinnen zu müssen. Das über alles andere drüber zu stellen. Du hast das vorher schon gesagt. Die Ziele können ein bisschen breiter aufgestellt als nur gewinnen wollen. Aber Favoritin, Favorit sein ist schon speziell. Du kennst das aus deiner eigenen Erfahrung auch. Das ist der Gejagte sein, der quasi verdammt zum Siegen ist, um es jetzt ein bisschen zu dramatisieren, das ist schon speziell, oder?
Ja, sicher. Das ist dann noch einmal ein spezieller Aspekt. Man muss dazu sagen, dass durch diese jetzt unterschiedlichen Trainingsmöglichkeiten, nicht jeder hat dieselben Bedingungen gehabt zu trainieren. Also das heißt, so Ranglisten, die man so im Kopf hat, die haben sich unter Umständen ja auch verändert. Und das heißt, man ist dann ja nicht wirklich der Favorit, sondern man muss das ein bisschen neu gemischt sehen. Die Karten sind neu gemischt. Und grundsätzlich zum Thema Favoritenrolle, also ich weiß es bei mir, mir hat es eigentlich immer recht viel Antrieb gegeben, wenn ich gewusst habe, die anderen, die wollen mich schlagen. Ja, also das heißt, man hat sich da ja durch viel Leistung, durch gute Vorleistung ja auch in diese Lage gebracht, dass man der Favorit ist. Und das ist ja auch wieder was, wo man Stärke draus ziehen kann und sagen, ey, das heißt, ich kann was, ich bin gut, ich bin nicht umsonst dort, wo ich stehe. Also mache ich einfach dort weiter, wo ich aufgehört habe.
Das nennt man Selbstvertrauen.
Nennt man Selbstvertrauen und man kann es ja als extrem, als Herausforderung sehen und sagen, okay, das ist, aber das, ich werde mich wehren dagegen, dass die meinen Platz einnehmen wollten und das ist ja wieder eigentlich eine Ehrengeschichte. Das ehrt mich. Das ist ja auch was, wo ich sage, okay, wenn ich in der Situation wäre, ich würde mich auch schlagen wollen. Ja, also von dem her, man kann es auch als was Herausforderndes sehen. Also das heißt, auch wieder eine Frage der Einstellung. Entweder ich sehe es als Bedrohung und sage, ich muss mich da jetzt wehren und ich muss meinen Platz verteidigen. Oder ich kann sagen, ich bin bereit, da für Gegenwehr zu setzen. Oder ich bin bereit zu sagen, dass ich es einfach besser kann.
Mhm. Hat ein bisschen mit Erfahrung und mit Ausprobieren dieser Situation. Allzu oft kommt man vor allem im Freizeitbereich nicht in die Situation, dass man sagt, jetzt ist ganz klar, ich bin jetzt da Chefin oder so.
Ja, genau. Und die Basis all dessen ist ja sowieso, dass man sich bewusst ist, dass dort nichts passiert, wenn man als Favorit einmal geschlagen wird. Weil es ist dann immer nur die Frage, wie geht man mit diesem Umstand dann um, dass man verloren hat. Was lernt man daraus? Man kann trotzdem auch mit erhobenem Haupt vom Platz gehen oder aus dem Becken steigen und sagen, okay, das kann ich akzeptieren. Was lerne ich daraus? Und das ist ja eigentlich das, was man so gemeinhin als Sportsgeist bezeichnet.
Und die Zahl der verbrannten Kalorien ist meistens beim Gewinnen und beim Verlieren ungefähr ähnlich, vielleicht sogar beim Verlieren manchmal höher, weil der Puls in der Höhe ist und die Spannung hoch ist. Wenn du die Empfehlungen oder diese Analysen, die du jetzt für uns angestellt hast, klingen die eigentlich gleich, wenn du die jetzt Hobbysportlerinnen gibst und auch beziehungsweise deiner spitzensportlichen Klientel gibst? Geht es da eigentlich um selber in Wahrheit? Ne?
In Wahrheit geht es um selber, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt sein Geld damit verdient, ob das tatsächlich auch dann der Job ist. Aber in Wahrheit kommt es immer wieder aufs selbe raus, dass man eine gewisse Leichtigkeit reinkriegt, dass man den Spaß dran nicht verliert, eben im Gegenteil, dass man Freude dran hat, weil das einfach die grundlegende Basis ist, dass Leistung passieren kann und man dann auch zufrieden ist mit der Leistung. Weil es ist, die Spitzensportler wie auch den Breitensportler eint ja das, dass man im Grunde erfreut hat mit dem, was man tut.
Eins nur zum Schluss, apropos Freude und den sporttreibenden Menschen die Freude lassen. Was rätst du Eltern fürs wirklich entspannte Zuschauen, wenn zum Beispiel die Kinder am Werk sind, bei was auch immer? Weil die Erwartungen kommen ja nicht nur von einem selber, sondern auch von außen werden Erwartungen an einen herangetragen und die kann man dann ein bisschen schwerer steuern als die eigenen. Was sagst du denn Papas wie mir zum Beispiel, wenn ich jetzt unserer Johanna beim Tennis zuschaue, wie entspannt man sich da? Wie löst sie da diese eigene Erwartungshaltung positiv auf?
Naja, also wichtig ist immer gerade als Elternteil, dass man sagt, okay, es ist angerichtet, unser Kind ist bereit, wir freuen uns drauf, ihr oder ihm zuzuschauen, wie er oder sie Freude hat. Ja, also das heißt, und wenn man wirklich schwer damit umgeht, wenn das Kind ja sie vielleicht eben gerade schwer tut am Platz oder vielleicht sich auch ärgert am Platz oder Verhalten zeigt, wo man nicht so wirklich zufrieden ist, man muss schon immer sehen, dass das Kind eine eigene Persönlichkeit ist, eine eigene Person, die da jetzt gerade am Platz steht und die Verantwortung dafür übernimmt und dass das nicht mein eigenes Selbstbewusstsein ist oder dass das nicht ausschlaggebend ist, ob ich ein gutes Elternteil bin oder schlechtes oder dass ich meine Arbeit nicht gemacht habe, sondern dass man das wirklich trennen lernt und dass man auch sagt, das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Das ist mein Kind, das dort steht und ich will das Beste für mein Kind, aber es hat nichts mit mir zu tun und es macht weder mein Kind noch mich zu einem schlechteren Spieler oder schlechterem Elternteil, wenn das Kind heute verliert. Und vor allem muss man aufpassen mit so Gedanken oder beziehungsweise sogar mit ausgesprochenen Sätzen wie wir spielen heute, wir haben heute verloren, wir haben gewonnen.
Wir haben Schularbeit.
Ja, ich weiß schon, man leistet viel. Man hat einen großen Beitrag dazu, aber im Endeffekt ist es das Kind, das dort steht und man hat dann eine ganz andere Aufgabe. Man muss unterstützen und nicht damit sie beschäftigen, ob das jetzt peinlich ist und wer schaut jetzt. Weil im Grunde das, was ich da draußen mache und wenn diese Gefühle, die ich da draußen habe als Elternteil, die färben auf das Kind ab. Und das ist eine Grundhaltung, die sie in irgendeiner Form äußert und das Kind wird das übernehmen. Das heißt, wenn ich solche Gefühle draußen habe, dann muss ich an mir arbeiten. Dann muss ich mich selber regulieren und mir mal hinterfragen und sagen, hey, komm, um was geht's da jetzt? Und wo liegt jetzt groß die Tragödie, wenn das Kind jetzt verliert?
Also das heißt, das ist eigentlich dieselbe Art von Vorbereitung, die aktive vornimmt, könnten auch Eltern, die da große Spannung spüren, mit sich selber machen, wenn ihnen dran was dran liegt und sagen, wie gehe ich dann damit, was stelle ich mir vor, wie werde ich dort agieren. Das Kopfkino gilt quasi für alle Beteiligten. Ja, Judith, vielen herzlichen Dank. Diesmal geht es ein bisschen kompakter aber, unser Mentalspezial, das wir immer wieder in unregelmäßigen Abständen zwischen regulären Folgen von einem Sportplatz einstreuen werden, um ein bisschen an deine Expertise partizipieren zu dürfen. Ich habe ja Glück, dass ich den Zugang relativ direkt habe. Und ich denke mir, da wird die eine oder der andere begeisterte Hobbysportler viel profitieren können davon. Ich wünsche allen, die jetzt gerade in eine deutlich veränderte, aber trotzdem jetzt endlich losstartende Wettkampfsaison hineingehen, viel Erfolg, viel Freude dabei im wahrsten Sinne des Wortes und denkt ein bisschen über das nach, was gerade gehört hat. Vielleicht hilft es ja auch gerade euch. Und danke für die Tipps und danke, dass wir schon so zeitlich heute im Homestudio starten haben können.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
In der Nachspielzeit noch eine Bitte in eigener Sache. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen haben, dann empfehlen Sie ihn doch gerne auch Ihren Sportfreundinnen weiter. Idealerweise sogar über Ihre Social-Media-Kanäle. Und wenn Sie am Sportplatz über Apple Podcasts gehört haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir dort eine Bewertung hinterlassen würden. 5 Sterne sind natürlich das Ultimo. So oder so, liebe Grüße und danke fürs Zuhören.